Dann kommen wir zum Kapitel 14. Jawohl, zum schwierigsten Text. Ist gut, wenn ihr bis jetzt gut aufgepasst habt, mitgehört, mitgelesen, mitgedacht, denn das wird wichtig sein, um auch das Kapitel 14 richtig einordnen zu können. Es ist gar nicht ganz leicht, ich habe das Kapitel schon so oft durchgelesen. Und ich versuche immer wieder, die Gedanken des Paulus nachzuvollziehen. Es ist nach wie vor manchmal schwierig. Aber ich bin überzeugt, dass Paulus hier einheitlich vorgeht, auch eine einheitliche Antwort gibt. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir auch diesen gesamten Kontext verstehen, das mitnehmen, was wir bereits jetzt gehört haben aus dem Kapitel 12 und dem Kapitel 13. Schlag vor, dass wir Vers 1 bis 19 einmal lesen. 1. Korinther 14 von 1 bis 19. Strebt nach der Liebe oder folgt der Liebe nach, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt oder prophetisch redet. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen oder für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet zu Menschen, für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung und in Erkenntnis und in Weissagung und in Lehre. Doch auch in die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, so wird man, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreicht seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch übersetze. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl, gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als sie alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit auch ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Soweit dieser Text vielleicht. Kommen wir ja heute Abend so weit. Wenn nicht, dann wäre das nicht so schlimm. Vers 1. Strebt nach der Liebe Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Nun, ich hatte gesagt am ersten Abend, dass dieser Ausdruck, die geistlichen Gaben, oder man könnte auch übersetzen, die geistlichen Dinge, es geht hier um die Geistesgaben, zweimal im Korintherbrief vorkommt. Und zwar im 1. Korinther 12, Vers 1 und 14, Vers 1. Also jeweils am Anfang des Kapitels, worin Paulus sich auf diese Gaben bezieht. Paulus selbst braucht dann den Ausdruck Charismata oder Gnadengaben. Ich hatte gesagt, dass das offenbar jeweils eine Anlehnung ist an die Korinther. Die meinten ja besonders geistlich zu sein, weil sie bestimmte Gaben hatten. Weil sie bestimmte Geistesäußerungen hatten, meinten sie besonders geistlich zu sein. Und deswegen haben sie offenbar von diesen geistlichen Dingen gesprochen oder von diesen geistlichen Gaben, die das zum Ausdruck bringen sollten. Und Paulus sagt ja nicht, das ist alles falsch, aber er korrigiert das und sagt, die Anwendung ist falsch. Sie haben viele Geistesgaben. Er hatte gerade in der Einleitung schon gedankt, dass sie überreich waren an Gnadengaben. Am Schluss von Kapitel 12 hatte Paulus gesagt, eifert nach den größeren Gaben. Aber ich will euch noch einen Weg zeigen, der weit darüber hinausgeht. Und das ist der Weg der Liebe. Kapitel 13. Und nun kommt er darauf zurück, auf den Schluss von Kapitel 12. Hat sozusagen einen Exkurs gemacht in Kapitel 13. Kommt also auf diesen Schluss von Kapitel 12 zurück und setzt da an und sagt, strebt nach der Liebe, setzt natürlich in Kapitel 13 an. Folgt die Liebe nach. Das ist das Zentrum. Das ist das Herzstück. Wenn wir die Liebe haben, dann werden wir die Geistesgaben richtig einsetzen. Dann wird uns die Erbauung der Gemeinde ein Anliegen sein. Dann wird es uns nicht nur darum gehen, dass wir selbst als Geistliche dastehen, als besonders fromme, als besonders geistliche Menschen, sondern dann wird es uns um den Dienst gehen, um die Gemeinde, um die Erbauung der Gemeinde. Und so sagt Paulus, und wenn ihr nach der Liebe strebt, wenn euch das ein wichtiges Anliegen ist, dann mögt ihr auch nach den Geistesgaben eifern. Und vor allem, dass ihr prophetisch redet. Oder hier steht dann, weissagt. Wer die Liebe nicht hat und eifert, der kann eine Gemeinde zerstören. Das sagt Paulus zum Beispiel in Philipper 3, Vers 6. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir nicht nur eifern. Sonst können wir die Gemeinde Jesu zerstören. Wir können geistbegabte Menschen sein, wir können befähigte Menschen sein. Und gerade solche sind oft in der Lage, die Gemeinde zu zerstören, wenn die Liebe fehlt. Und deswegen ist das so sehr wichtig, dass das Herz stimmt, dass der Kern stimmt, dass wir die Liebe haben und Demut, die Erbauung der Gemeinde suchen. Und dann sagt Paulus, deswegen sollen die Korinther und wir vor allem danach trachten, prophetisch zu reden. Das heißt, Gottes Wort verständlich weitergeben, so dass es verstanden wird. Nun, wenn wir uns erinnern, Kapitel 12, da hat er gesagt, dass es gewisse Propheten gibt oder gewisse Menschen mit der prophetischen Gabe. Sind nun vor allem diese angesprochen. Ist möglich, aber Paulus geht davon aus, dass auch jeder Christ das Wort Gottes weitergeben kann, in einer bestimmten Form. Nicht jeder ist Lehrer der Gemeinde, nicht jeder ist Prediger, Verkündiger in dem Sinn. Aber in einer bestimmten Art und Weise kann jeder das Wort Gottes weitergeben. Kann jeder den Nächsten ermahnen, kann jeder den Nächsten trösten, kann jeder auch irgendwie Lehre weitergeben. Das können wir zu Hause tun, dazu brauchen wir nicht unbedingt diesen Gottesdienstraum. Darum geht es hier im folgenden Abschnitt. Nicht? Zungenreden und Prophetie. Ich fand deine Überschrift ganz gut. trachtet danach, dass alles zur Erbauung geschieht. Und lesen wir mal das Kapitel durch. Wir werden merken, dass das das Herzstück des Kapitels ist. Das sogenannte Zungenreden war vorhanden in Korinth. Paulus sagt nicht, fangt an. Die Prophetie war vorhanden, aber die Erbauung fehlte. Das ist auch das Herzstück des Kapitels und das wiederholt Paulus immer wieder. Alles soll zur Erbauung geschehen. Und deswegen sagt er hier, besonders möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Dass Gottes Wort verständlich weitergesagt wird. Und er begründet das dann weiter. Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, für Menschen, sondern zu Gott oder für Gott. Denn niemand hört es, niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Und was soll das? Was meint denn Paulus hier? Er begründet, warum er möchte, dass alle prophetisch reden und nicht sozusagen in Zungen reden. Wenn wir das Kapitel sorgfältig durchlesen, dann merken wir, dass das Wort Sprache oder Zunge, ich hatte gesagt, das ist griechisch, im Griechischen das gleiche Wort ist, Glossa, kann man sich vielleicht sogar merken, ne? Spielt keine Rolle, ob man sich's merkt oder nicht. Immerhin ist das gleiche Wort, Glossa, deswegen spricht man von Glossolalie, Zungenreden oder Sprachenreden, dass das Wort immer wieder vorkommt. Einmal in der Mehrzahl und einmal in der Einzahl. Und ich habe festgestellt, dass Paulus da, wo er das Wort in der Einzahl braucht, sich meistens auf die Korinther bezieht, auf ihre Situation. Dass sozusagen ein bestimmter Ausdruck war und sie wussten, wovon er sprach. Und wir wissen auch, wenn wir sagen, der spricht in Zunge, nicht? Dann wissen wir, obwohl niemand weiß, was das genauso ist. Aber wir wissen ungefähr, was wir damit meinen. Und so steht auch hier in diesem Vers die singulare Form, die Einzahl. Wenn jemand in einer Sprache spricht, ja, was soll das? Jeder spricht doch in einer Sprache, auch der prophetisch redet. Der spricht ja in einer Sprache. Hier ist gemeint, wenn jemand in einer unverständlichen Sprache spricht. Wie das in Korinth eben der Fall war. Wie das bei diesen in Korinth der Fall war, die meinten besonders die Geistesfülle zu haben. Paulus bezieht sich ja in diesem Vers auf die Situation in Korinth, wie es ist. Nicht wie es sein soll. Das ist ein Unterschied. Paulus bringt hier in diesem Vers zum Ausdruck, wie es in Korinth damals war. Er sagt, so ist es bei euch. Wenn jemand also in einer fremden Sprache spricht, wir würden sagen, wenn jemand in Zungen spricht, was tut er dann? Hier steht, er redet nicht zu Menschen, aber ich finde, eine passendere Übersetzung ist, er spricht nicht für Menschen. Zugunsten von Menschen. Es dient den Menschen nicht zur Erbauung. Er spricht für Gott. Ob Gott davon was hat oder nicht, das können wir mal dahingestellt lassen. Nicht? Er spricht für Gott. Paulus begründet das hier gleich und sagt, denn niemand versteht es. Warum versteht es niemand? Im Griechischen steht, niemand hört es. Oder wir können sagen, niemand hört ihm zu. Warum hört niemand zu? Ja, das bringt gar nichts, wenn ich zuhöre, weil ich eh nichts verstehen würde. Deswegen hört niemand zu. Also man hört es natürlich, dass da irgendwo so ein Geplapper ist. Aber man hört ihm nicht zu. Das will Paulus hier sagen. Und deswegen spricht diese Person nicht für Menschen, natürlich auch nicht zu Menschen, weil sie das eh nicht verstehen. Aber er spricht im Geist Geheimnisse, sagt Paulus. Nun, was ist das für ein Geist und was sind das für Geheimnisse? Viele gehen davon aus, selbstverständlich der Heilige Geist. Aber dann meine ich, dass Paulus sich hier gründlich widersprechen würde. Und dass der Heilige Geist eigentlich ein sinnloses Werk betreiben würde. Nun achten wir darauf, wenn Paulus im Kapitel 14 vom Geist spricht, dann spricht er sonst jeweils vom menschlichen Geist. Er sagt in Vers 13, 14, mein Geist, Vers 14, mein Geist betet. Sagt nicht Gottes Geist. Und er spricht in Vers 29 von den Geistern der Propheten, die ihnen unterordnet sein sollen. Es ist also der menschliche Geist, der Geheimnisse spricht. Nun, wir können auch sagen, seiner Psyche spricht er Geheimnisse. Was meint Geheimnisse? Ich hatte bereits gestern Abend versucht zu erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Mysterienkulten und dem, was Paulus unter Geheimnis versteht. Wenn Paulus sonst vom Geheimnis des Ratschlusses Gottes spricht, dann meint er das, was im Alten Testament noch nicht offenbart wurde. Aber was jetzt in Jesus Christus und seiner Gemeinde offenbart worden ist, was jetzt also bekannt ist, was wir erkennen, was die wiedergeborenen Christen erkennen können, das kann hier nicht gemeint sein. Das ist nicht diese Offenbarung, die vorher ein Geheimnis war, die wir heute nicht erkennen können. Die wir heute erkennen können. Denn hier sind Geheimnisse gemeint, die niemand versteht. Offenbar irgendwie Geheimwissen der Korinther. Wie sie meinten. Und Paulus hat in Kapitel 13 am Anfang gesagt, ja, wenn ich jedes Geheimnisse wüsste, wie die Korinther offenbar zum Teil meinten, sie kannten die Geheimnisse, sie seien Eingeweihte. Paulus sagte, ich hätte die Liebe nicht, ich wäre nichts. Und das heißt hier konkret, wenn ich die Liebe habe, dann würde ich in der Gemeinde schweigen, wenn es niemand versteht. Weil ja niemand dadurch erbaut wird. Und das sagt Paulus weiter. Es ist wichtig, dass wir hier Schritt für Schritt gehen. Ja, manches können wir vielleicht erst später nachvollziehen. Vers 3. Wer aber weissagt oder prophetisch redet, redet zu Menschen, redet für Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Hier begründet Paulus nochmals, warum er möchte, dass in der Gemeinde prophetisch geredet wird, das heißt im Klartext geredet wird, so dass der Nächste verstehen kann. Und das dient zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Wir haben gesagt, die Erbauung ist ein zentrales Thema im gesamten Kapitel. Und was zur Tröstung dient, auch zur Lehre, Paulus spricht weiter unten von der Lehre, und zur Ermahnung, das dient alles zur Erbauung. Sie wird die Erbauung angesprochen. Und die Grundlage für jede Erbauung in der Gemeinde ist das Wort Gottes. Und die Grundlage für diese prophetische Verkündigung ist das Wort Gottes. Die Grundlage, dieses Wort Gottes, die Bibel, dient zur Tröstung, zur Ermahnung oder Ermutigung, dient zur Erbauung. Durch das Wort Gottes werden wir erbaut. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ist also das Zungenreden doch eine Gabe der Selbsterbauung? Ist klar, Paulus sagt das doch. Nun, ich habe einen dicken Kommentar gelesen, der meint das, aber meines Erachtens ist er ein bisschen hin und her gerissen. Mal sagt er so, mal sagt er so. Nun, warum braucht es dann die Gabe der Übersetzung, wenn das Sprachenreden oder Zungenreden eine Gabe der Selbsterbauung ist? sozusagen ein Zungengebet, was man selbst nicht versteht. Warum bräuchte es dann die Gabe der Übersetzung überhaupt? Paulus hatte von verschiedenen Arten von Sprachen gesprochen. Und das sind offenbar menschliche Sprachen, die übersetzt werden müssen, damit jeder versteht. Zum Glück verstehen wir hoffentlich alle Deutsch. Ne? Sonst müssten wir übersetzen. Jemand nur Russisch verstehen würde, müssten wir es übersetzen. Wir haben jeden Sonntag bei uns im Gottesdienst Übersetzung ins Französische, damit alle verstehen können. Es braucht die Übersetzung. Also wenn Paulus hier sagt, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, dann meine ich, dass er auf die Situation in Korinth anspielt. So ist es bei euch. Aber das ist nicht der Normalfall. So soll es nicht sein. Nicht, ich komme nicht hierher, um mich selbst zu erbauen. In den Gottesdienst. Ich komme am Sonntag nicht hierher, um mich selbst zu erbauen, sondern um die Gemeinde zu erbauen. Natürlich werde ich dann am Schluss auch erbaut, wenn die Gemeinde erbaut wird. Paulus begründet hier ja, warum er möchte, dass sie nicht in einer fremden Sprache sprechen, außer es werde übersetzt, sondern dass sie alle prophetisch reden. Deutsch reden, damals Griechisch, weil die meisten ja Griechisch verstanden, damit sie erbaut würden. Durch dieses in einer fremden Sprache reden, würden sie nicht erbaut werden. Sagt Paulus weiter unten ganz klar. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Nun, diesen Vers habe ich schon immer wieder gehört, wenn es um das Zungenreden ging. Leute mir gesagt, ja Paulus, sag doch, ich möchte, dass alle in Zungen reden. Dann sage ich, man muss den Kontext beachten, in dem er steht. Ach nein, du willst einfach nicht den Text so nehmen, wie er da ist, sagt man mir dann. Na klar will ich den Text nehmen, wie er da ist, aber in seinem Kontext. Ich will fragen, was will Paulus denn damit sagen? Geht er wirklich davon aus, dass jeder geistesbegabter Christ in Zungen spricht? Nein. Hier braucht er übrigens auch die Mehrzahl in Sprachen. Ich möchte, dass ihr alle in verschiedenen Sprachen das Evangelium verkündigen könnt. Das wäre das Anliegen, der Wunsch des Paulus. Das wäre schön, sagt er, wenn das so wäre. Aber weiß ganz genau, dass nicht jeder Christ diese Gabe hat, in anderen Sprachen das Evangelium zu verkündigen. Übrigens erscheint genau das gleiche Wort öfters im 1. Korintherbrief, zum Beispiel im 1. Korinther 7, wo Paulus sagt, ich will, dass ihr alle seid, wie ich bin, nämlich ledig. Aber er sagt, jeder hat seine eigene Gnadengaben. Also der Wille des Paulus steht nicht an oberster Stelle, sondern der Wille des Herrn. Was er will, nicht was Paulus will. Paulus sagt, es wäre schön, wenn ihr alle in fremden Sprachen das Evangelium verkündigen könntet. Aber dann müsste es übersetzt werden. Sonst will ich vor allem, dass ihr alle das Evangelium verkündigt, prophetisch redet. Das heißt, Gottes Wort weitersagt. Verständlich. Wenn ihr in fremden Sprachen spricht, dann soll es erbaut werden, denn das Ziel ist hier ganz klar formuliert, es geht um die Erbauung der Gemeinde. Dass er es auslegt, besser, dass er es übersetzt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Noch ein zweites Mal, diese Erbauung. Vers 6. Jetzt aber, Brüder, Paulus sagt Brüder, dann kann man genauso gut übersetzen mit Geschwister. Jetzt aber, Geschwister, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, Was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung und Erkenntnis und Weissagung und Lehre? Paulus selbst sprach verschiedene Sprachen und er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Sprachen rede. Vers 17. Er könnte Aramäisch reden zu ihnen, könnte Hebräisch reden, er könnte auch andere, ob das übernatürliche Gaben waren, wahrscheinlich auch. Paulus sagt, was würde ich euch nützen? Ich käme zu euch und würde jetzt da in einer fremden Sprache reden, niemand würde mich verstehen, nur um zu zeigen, wie geistlich ich bin oder wie geistbegabt. Es würde nicht zur Erbauung dienen. Es hätte keinen Nutzen für die Gemeinde. Zum Glück kann ich nicht viele Sprachen. Ne? Manchmal ist gut, damit man eben sich versteht in der Sprache, die man spricht. Ne? Na gut, wenn man anderswo ist, dann versteht man nicht Deutsch, dann braucht es einen Übersetzer. Aber hier braucht es zum Glück niemanden. Also Paulus sagt deswegen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung, in der Erkenntnis, in dem prophetischen Reden und der Lehre. Ich glaube nicht, dass hier darum geht, das alles zu unterscheiden. Nicht, es gibt verschiedene Arten der Verkündigung. Mehr das prophetische Reden, mehr das evangelistische, die evangelistische Verkündigung, die Weissagung, das Erkenntnisreden, die Offenbarung. Darum geht es hier nicht so sehr. Es geht darum, dass Gottes Wort verständlich weitergegeben wird. Und hier ist auch klar, dass Paulus, wenn er hier das Sprachenreden der Korinther anspricht, dass er nicht in erster Linie irgendwie die Selbsterbauung im Sinn hat oder das sogenannte Zungengebet, dass er davon ausgeht, dass das Sprachenreden zuerst das Reden, das Zungengebet ist, wie man sagt. Das spricht er erst weiter unten an, das Sprachengebet. Vers 7. Paulus veranschaulicht das hier, was er vorher gesagt hatte. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, die Flöte oder die Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Vers 8 noch dazu. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Paulus hatte schon vorher in Kapitel 13 dieses Bild von den Musikinstrumenten gebraucht. Von der Zimbel zum Beispiel. Gesagt, ich werde eine Zimbel, auf die man haut und irgendwie einen leblosen Ton von sich gibt. Aber ich hätte die Liebe nichts, es wäre alles nutzlos. Und dann braucht er wieder dieses Bild von den Musikinstrumenten. Wenn man musiziert, dann braucht das eine Vereinbarung, dass man versteht, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Denkt man an das Alte Testament. Da wurde die Posaune geblasen. Bei einem bestimmten Ton mussten alle Soldaten heranrücken, in den Krieg gehen. Bei einem anderen Ton musste Israel aufbrechen, weiterziehen. Das war eine Vereinbarung. Man wusste, was dieser Ton bedeutet. Aber wenn da jemand so komisch in Zungen redet, da gibt's keine Vereinbarung. Wenn ich hier einen Satz rede, dann gibt's zwischen uns eine Vereinbarung. Unausgesprochen, nicht? Wir wissen, was das Wort bedeutet. Ich hoffe, ich meine das Gleiche, was ihr versteht. Wenn ich was ganz anderes versteht, nicht? Das ist immer die Hoffnung. Natürlich kann man mal missverstehen, man hat das ein bisschen anders verstanden, deswegen kann man sich erklären. Aber es gibt eine Vereinbarung, es gibt eine gemeinsame Sprache. Aber hier bei den Sprachenreden nicht. Deswegen, sagt Paulus, deswegen kann das nicht zur Erbauung dienen in der Gemeinde. Vers 9. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Durch die Sprache, ich hatte gesagt, das Wort Glossa bedeutet auch Zunge. Deswegen könnten wir hier an dieser Stelle, ist die einzige Stelle, wo auch die Zunge als Glied gemeint sein kann. Vom Kontext. Wenn ich mit der Zunge nicht eine verständliche Rede abgebe, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Eine verständliche Rede abgebe. Nicht eine verständliche. Da steht im Griechischen Eusemon. Nun gut, warum ist das interessant? Weiter unten sagt Paulus, dass Sprachenreden ist ein Semeion oder Semeia, ein Zeichen. Und hier steht ein gutes Zeichen. Das heißt eine Vereinbarung. Was ich gesagt habe, wenn ich das Wort Haus sage, dann habt ihr eine bestimmte Vorstellung vom Haus. Wenn ich das Wort Buch sage, dann habt ihr eine bestimmte Vorstellung vom Buch. Und dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Das ist, was Paulus hier sagt. Wenn ich nicht so rede, dass wir in dieser Vereinbarung reden, dieser verständlichen Sprache, wie soll der andere dann wissen, was ich rede? Wie soll er dann erbaut werden? Ihr werdet in den Wind reden. Nun, was heißt es, in den Wind reden? In die Luft reden. Das heißt ins Leere. Sinnlos. Was Paulus auch im 1. Korinther 9, Vers 26 bis 27 sagt. 1. Korinther 9, Verse 26 bis 27. Da geht es um seinen Dienst. Nicht in erster Linie um das Reden, sondern überhaupt um seinen Dienst. Da sagt, schreibt Paulus, ich aber laufe nicht wie auf das Ungewisse. Ich boxe nicht wie einer, der an die Luft schlägt. Das heißt ins Leere. Sondern ich mache meinen Leib gefügig und knechte ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst unbewehrt bin. Ich kämpfe nicht und schlage dabei nicht in die Luft. Wenn ich hoffentlich nicht den David treffen will, ha? Aber wenn ich das will und schlage dann die Luft, dann war das sinnlos. So sagt Paulus, ihr, wenn ihr da keine verständliche Sprache spricht, das ist ein Reden in die Luft. Es ist sinnlos. Niemand versteht. Vers 10 bestätigt das nochmals. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen der Welt und nichts ist ohne Sprache. Eigentlich heißt es so viele Stimmen. So viele Arten von Stimmen. Selbst das Erzinstrument hat einen Ton. Das ist hier auch angesprochen. Also einige Ausleger verstehen Phoné hier im Sinn von Sprache, aber ich meine, dass Paulus bewusst dieses Wort wählt, denn es geht hier um die verschiedenen Töne. Manche haben einen Sinn, andere nicht. Manche Töne, die hört man einfach, aber man weiß nicht wieso, was sie sollen. Bei anderen weiß man, was sie sollen, was die für einen Zweck haben. Es gibt, wer weiß wie viele, so kann man hier auch übersetzen. Niemand kann sie zählen. Sprachen kann man vielleicht ungefähr zählen, aber wenn man alle Stimmen dazu nimmt, alle Töne, niemand weiß wie viele. Nichts ist ohne Stimme, so wörtlich, nichts ist ohne Stimme. Aber, Vers 11, wenn ich die Bedeutung der Sprache oder der Stimme nicht kenne, auch die Kraft, Dynamis griechisch, die Kraft der Stimme, hier im Sinn von, was sie bedeutet, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Wer ist ein Barbar? Nein, Für die Griechen und Römer waren die Barbaren, die kein Griechisch sprachen. Das waren auch Ungelehrte. Die Gelehrten sprachen Griechisch damals. Das war die Weltsprache. Das waren also diejenigen, die kein Griechisch sprachen. Die sprachen nur brr, 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 brr. Deswegen Barbar. Also jemand, der nur brr, brr, brr spricht. Und Paulus sagt, so seid ihr, wenn ihr da in Zungen redet. Wie ein Barbar, der nicht Griechisch versteht, der nicht Griechisch spricht. Stellen wir uns vor, hier wäre irgendein Afrikaner, nicht, der so plötzlich seinen Dialekt sprechen würde. Der würde uns hier eine Predigt halten, ohne Übersetzung. Und wir würden den lieben Bruder wahrscheinlich anschauen und sagen, was soll das? Ich weiß nicht, was du uns sagen willst. Keine Ahnung. Ist alles schön und gut, aber ich verstehe das nicht. So sagt Paulus, wäre ich, wenn ich da so komisch rede, vermeintlich durch die Geistesfülle, aber niemand diese Sprache versteht. Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert. Was hatte Paulus gesagt? Eifert nach den größeren Gaben. Sie sind Eiferer. Ich hatte deswegen gesagt, dass diese Befehlsform ein Zugeständnis ist. Sie dürfen eifern, aber nicht ohne Liebe. Und Paulus sagt auch, die Liebe eifert nicht. Sie sind eifern, aber was fehlt ist nicht das Eifern, sondern das Ziel der geistlichen Gaben. Das hatten sie aus dem Auge verloren. So strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Damit ist wohl nicht gemeint, wenn Paulus sagt, damit ihr überströmend seid, dass ihr noch mehr Gnadengaben habt, nicht um zu zeigen, wie toll ihr seid, wie geistig ihr seid, sondern dass diese Gnadengaben dazu dient, dass das geistliche Leben überströmend ist in der Gemeinde und der geistliche Segen überströmend ist. Das ist das Ziel, das ist die Erbauung, dass wir im geistlichen Leben, auch in der Erkenntnis, in der Hingabe gestärkt und erbaut werden. Das ist das Ziel. Und das soll das Ziel der Gemeinde sein. Ich meine, man kann sich über Zungenreden hin und her streiten, aber ich glaube, diese Botschaft des Paulus ist ganz klar. Wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir zusammen, damit der ganze Leib Christi oder die ganze Gemeinde erbaut wird. Nicht ich, nicht ich. Diesen Egoismus kennt die Bibel nicht. Wenn die Bibel von der Erbauung spricht, sonst immer von der Erbauung der ganzen Gemeinde. Wenn die Gemeinde erbaut wird, dann werde ich erbaut. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch übersetze. Also seht, dass ich da manchmal ein bisschen anders lese als die Elberfelder Bibel. Denn ich finde, auslegen ist hier nicht passend. Übersetzen, es geht um Sprachen, es geht um Übersetzen. Nun, Paulus geht wieder auf die Situation Korinth ein und braucht hier die Einzahl, wer in einer Sprache redet. Er sagt nicht, dass es automatisch falsch ist. Es kann gut sein. Sagt nicht, dass es immer gut ist. Es kann gut sein. Aber um das zu prüfen, damit es auch zur Erbauung dient, muss es übersetzt werden. Sonst ist das sinnlos. Ob er selbst hier übersetzen soll, ob er darum beten soll, dass er selbst übersetzen kann, also der griechische Text legt das nahe. Obwohl Paulus gesagt hatte vorher, die einen können diese Sprachen reden, die anderen können übersetzen. Aber der griechische Text legt hier nahe, dass man darum beten soll, dass man selbst übersetzen kann. Aber es spielt schlussendlich keine Rolle, wer es übersetzt. Ob ich es bin oder der andere. Wichtig ist, dass es übersetzt wird, dass es verstanden wird. Und sonst, sagt Paulus, soll man schweigen in der Gemeinde. Vers 14. Denn, übrigens, das Denn ist nicht in allen Textzeugen, das ist vielleicht auch später ergänzt worden, sonst heißt es einfach, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer, fruchtlos. Vers 13 hat Paulus die Situation in Korinth angesprochen, auch hier. Und er spricht zum ersten Mal vom Beten in einer fremden Sprache, zum ersten Mal. Bis jetzt hat er immer vom Reden in einer fremden Sprache gesprochen. Und wenn er sagt, ich, dann meint er nicht in erster Linie sich selbst als Person, das zeigt uns der Kontext, sondern er macht egal, wer es von euch ist in der Gemeinde, die einen oder die anderen, wer auch immer. Also wir können sagen, wer auch immer von euch in einer fremden Sprache betet, so betet der Geist, mein Geist. Er sagt nicht der Heilige Geist, sondern mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtlos. So ist es in Korinth. Das heißt, der Verstand, das Denken ist dabei nicht eingeschaltet. Und wenn Paulus hier vom Geist spricht, dann meint er offenbar das Unbewusste. Meistens bezieht sich der Ausdruck Geist, mein Geist, der menschliche Geist, auch auf das Bewusste im Menschen. Aber hier offenbar vor allem auf das Unbewusste. So ist es bei euch. Der Verstand ist ausgeschaltet. Ist das der Idealzustand beim Zungengebet? Nun, Paulus sagt offenbar nicht. Vers 15 sagt Paulus, wie er es hält, für richtig hält. Vers 15. Was ist nun? Übrigens begegnet dieser genau der gleiche Satz, Vers 15. Was ist nun wieder in Vers 26? Wir werden darauf zurückkommen, Vers 26, hoffentlich morgen Abend. Was ist nun? Also so ist es bei euch, sagt er. Euer Verstand ist ausgeschaltet. Paulus überlegt nun, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will den Verstand dabei nicht ausschalten. So deutlich Paulus. Aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Das ist, was Paulus will. Er will also den Verstand, das Denken nicht ausschalten. Und das ist biblisch richtig, das wird immer wieder betont. Die Bibel zeigt uns, dass das Denken von Natur aus verkehrt ist. Der Mensch ohne Christus denkt falsch. Das heißt aber nicht, wenn wir wiedergeboren sind, den Verstand ausschalten müssen. Sondern vielmehr sollen wir unser Denken reinigen lassen. Durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, damit wir richtig denken. Aber der Verstand ist uns von Gott gegeben, damit wir ihn brauchen. Damit wir ihn gebrauchen. Ich habe meinen Schülern immer wieder gesagt, im Gymnasium, wenn sie voneinander abschreiben wollten in der Prüfung. Und wie gesagt, ich glaube, dass Gott euch den Verstand gegeben hat, um ihn zu gebrauchen. Nun, wir sollten den Verstand brauchen. Das will Paulus auch beim Beten und auch beim Lob singen. Lob singen oder Loblieder sagen oder was immer damit gemeint ist, Psalmo steht im Griechischen, also Psalmen aufsagen oder Psalmen singen. Ob Paulus wirklich an Singen gedacht hat oder einfach an Psalmen aufsagen, ist nicht so ganz klar, meine ich. Vers 16. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stellung des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Wenn du mit dem Geist preist, Paulus hatte Vers 14 gesagt, bei euch betet man im Geist, aber ohne Verstand, in einer fremden Sprache. Das heißt, in einer fremden Sprache, damit niemand, so dass niemand versteht. Wie soll der, welcher die Stellung des Unkundigen einnimmt? Wir können auch sagen, des Laien. Und das ist nicht der Fachmann. Der Fachmann ist hier derjenige, der diese Sprache versteht. Also ihr seid alles Fachmänner und Fachfrauen heute Abend. Ich hoffe, ihr versteht meine Sprache. Aber hier ist jemand gemeint, der diese Sprache nicht versteht, die hier gebetet oder gesprochen wird oder gesungen wird, was immer. Und wenn ich bete und der andere nicht versteht, wie soll er dann das Amen sagen? Was heißt Amen? So sei es, sagt man ja hier. Im Hebräischen heißt es, das ist fest. Abgeleitet von einem Wort, das so viel wie fest sein heißt, bedeutet oder auch sonst eine andere Form, steht für Glauben, sich festmachen. Amen. Wenn jemand was sagt und der andere sagt Amen, dann heißt es, das gilt auch für mich. Wenn der andere betet und ich sage Amen, dann heißt es, das ist auch mein Gebet. Im Judentum war es so, wenn jemand geschworen hat und der andere das hörte und dann Amen sagte, dann heißt es auch mein Schwur. Paulus sagt, ja, ich höre da jemand beten, aber spricht so komisch. Ich weiß keine Ahnung, was er sagt. Mag sein, dass alles gut ist, aber ich kann das Amen nicht sagen. Weil ich keine Ahnung habe, was er betet, ob schlecht oder gut ist. Nicht? Es könnte ja sogar sein. Paulus hatte angedeutet, dass sein könnte, dass jemand den Herrn flucht. Das kann dann nicht im Geist sein. Kapitel 12 am Anfang. Vers 3. Und da müssen wir vorsichtig sein. Da kann ich nicht das Amen sagen. Also ich kann nur das Amen sagen, wenn ich weiß, dass auch richtig ist, was er sagt. Wie soll er das Amen zu deiner Danksagung sagen? Sagt Paulus. Vers 17. Denn du sagst wohl Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Warum wird er nicht erbaut? Er versteht nicht. Das ist der Grund. Also Paulus sagt nicht, dass es schlecht ist. Er weiß er ja nicht, wenn er nicht versteht, ob das schlecht ist, was da gesprochen wird. Aber wenn er nicht versteht, wird er nicht erbaut. Und das vielleicht noch, wenn Paulus hier vom anderen spricht. Es ist ganz interessant, dass im Griechischen zwei bestimmte Begriffe gibt für den anderen. Einmal heißt es nur einfach ein weiterer an Zahl, der gleich ist wie ich. Das andere Mal heißt es einen Andersartigen. Hier ist es der Andersartige, griechisch heteros, der meine Sprache nicht versteht. Das ist ganz interessant, dass Paulus hier unterscheidet und das hilft uns zu verstehen, was Paulus genau sagen will. Aber der andere, das heißt der Andersartige, hier ist das derjenige, der meine Sprache nicht versteht. Der wird nicht erbaut. Vielleicht gibt es da welche, die verstehen diese Sprache. Die würden dann erbaut werden. Hier plötzlich jemand Russisch spricht und betet, dann können einige Amen sagen, aber nicht alle wahrscheinlich. Weil nicht alle verstehen würden. Vers 18. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Hat also Paulus doch in Zungen gesprochen. Und wenn er sagt, das soll man in der Gemeinde nicht tun, hat er dann in Zungen gebetet für sich alleine. Nun, Paulus hatte vorher gesagt, ich will auch beim Beten meinen Verstand gebrauchen, ich will ihn nicht ausschalten. Was meint er hier? Und er sagt nicht, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen bete als ihr alle. Er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede. Hier ist die Mehrzahl. Es gibt Textvarianten, die haben auch hier die Einzahl für Sprache. Sie haben das offenbar auf das Zungenreden gedeutet. Aber Paulus braucht hier die Mehrzahl. Das heißt, er bezieht sich auf verschiedene menschliche Sprachen. Es kann sein, dass wahrscheinlich meint er, dass der Geist Gottes ihm auch die Fähigkeit gegeben hat, in verschiedenen Sprachen zu reden, Sprachen, die er nicht gelernt hat. Ich kenne eine Person, das ist ein Indonesier, sag mal, hab nie Deutsch gelernt, nicht? Spricht einfach Deutsch. Nicht fehlerlos, man spricht Deutsch, dass man ihn versteht. Eine Gabe, wenn das so kann. Das kann sein, das kann Gott. Könnte mir jetzt plötzlich irgendeine afrikanische Sprache oder ein Dialekt schenken, dass ich die Gabe habe, diese Sprache zu reden. Aber es kann auch eine gelernte Sprache sein. Paulus konnte auf jeden Fall Griechisch, er konnte Aramäisch, offenbar auch Hebräisch. Er konnte einige Sprachen. Er sagt, mehr als sie alle spreche ich in Sprachen. Aber, und da sind wir schon beim letzten Vers, geht doch relativ schnell, hä? Aber, in der Gemeinde, wenn ich bei euch bin, da, wo man kein Aramäisch kann, da, wo man kein Hebräisch versteht, wo man all diese anderen Sprachen nicht versteht, da will ich natürlich Griechisch reden. Will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, in verständlicher Sprache, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. 5 Worte, das war damals ein Ausdruck für ganz wenige. Einfach sagen, ganz wenige Worte. Das Minimum. Den kleinsten Satz, der irgendwie noch eine Bedeutung hat. Nicht wie wichtig ist der Satz in der Ehe? Ich liebe dich. Das sind nur 3. Wie wichtig, nicht? Der wird verstanden vom Ehepartner, von der Ehefrau besonders gut. Leider sagen wir es so wenig, wir Männer. Weil wir denken, das ist ja eh schon klar, nicht? Also diese 3 Worte werden verstanden. Und Paulus sagt, wenn ich bei euch wäre, würde ich lieber 5 Worte sagen. Also ganz wenige, die dann verstanden werden, damit ich auch andere unterweise. Und hier steht für andere nicht andersartige, sondern ganz einfach andere, die genau diese gleiche Sprache auch sprechen und verstehen. Die auch Griechisch verstehen. Die auch Deutsch verstehen. Dann rede ich lieber 5 Worte auf Deutsch, damit alle verstehen, als Zehntausende, und das war damals eine sehr, sehr große Zahl, 10.000. Wir können auch sagen, unendlich viele Worte, die niemand versteht. Weil niemand dadurch erbaut würde. Ich meine, dass dieser Text doch eine klare Linie hat, bis soweit. Es ist gut, wenn wir uns morgen auch mit den weiteren Versen beschäftigen, denn da sagt Paulus, wozu das Sprachenreden dient. Ab Vers 21, 22. Das hat er bis jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt. Obwohl wir uns schon so viel darüber unterhalten haben. Wozu das Sprachenreden dient, eben nicht zu Selbsterbau, das sagt uns ab Vers 21, 22. Aber es ist hier ganz klar, in diesen 19 Versen geht es um eine Botschaft. Sprachenreden ist dann nützlich, wenn es übersetzt wird und wenn alle verstehen. Sonst soll man schweigen. Das prophetische Reden, das heißt das Reden im Klartext, das verständliche Reden, das dient zur Erbauung. Das verstehen wir. Die Grundlage dafür ist Gottes Wort. Und es geht hier im Zentrum darum, dass alles, was geschieht, zur Erbauung geschieht. Zur Erbauung der ganzen Gemeinde. Das ist die Liebe, von der Paulus in Kapitel 13 gesprochen hatte. Wenn das mit dem Herzen stimmt, mit der Liebe, dann wird uns das ein Anliegen sein, ein ganz zentrales Anliegen in der Gemeinde. Soweit für heute.